Am 29. Oktober 1923, also vor rund 100 Jahren, gingen die ersten Radiosignale in den Äther. Anlässlich dieses Jubiläums gestaltet Radio Ginzing eine ganze Reihe von Sendungen, so auch diese, zu der ich Sie, liebe Hörer, ganz herzlich einlade. Hier in dem gemütlichen Ohrensesselstudio von Radio Ginzing haben sich einige Radioenthusiasten versammelt, die ihr aktives Berufsleben in den unterschiedlichsten Bereichen des Rundfunks, genauer gesagt des Hörfunks, verbracht haben und nun hier bei Radio Ginzing in ihrer Freizeit dem Rundfunk weiterhin die Treue halten. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie man gerade zu diesem Medium gefunden hat, einige Erinnerungen austauschen und überhaupt einfach über den Rundfunk reden. Ich schlage vor, wir beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ladies first, mir zur linken Seite sitzt Astrid Kuhlmey. Astrid, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile und du hattest eigentlich immer mit Kunst zu tun, oder?
Ja, mit bildender Kunst hatte ich zu tun. Es war aber ein Zufall, muss ich dir sagen. Da wurde gerade eine Stelle frei damals, als ich fertig war mit dem Studium. Und das war bildende Kunst. Da habe ich mich dann dran gemacht und habe übers Radio wirklich mein Leben lang eigentlich vor allem über bildende Kunst berichtet. Also Museen, Künstlergespräche, Galerieeröffnungen und solche Dinge ging in die Richtung.
Also ich habe eine ganze Menge von dir immer gehört und habe immer dich bewundert, ob deiner tiefen, sonoren Stimme, die du hattest, und die hast du eigentlich noch heute, man merkt's.
Ja, aber ganz schlimm war es, als ich als Kind schon eine relativ tiefe Stimme hatte und eine meiner Westtanten immer so sagte, du klingst wie ein Müllkutscher. Es war damals irgendwie nicht sehr erhebend für mich, aber nachher hat sie es eigentlich dann als ganz gut herausgestellt, weil viele Leute, wie du eben sagtest, mich an der Stimme erkannten. Und auch Vorstellungen hatten, das war mal ganz lustig, wenn ich dann mal Hörerinnen und Hörern begegnet bin später. Ich hab sie mir ganz anders vorgestellt. Entweder älter oder jünger oder frag mich nicht irgendwie. Und ich hatte einen Kollegen, das noch anmerkend, der war ein sehr toller Radiosprecher später, also Moderator. Und der hat immer darauf bestanden, dass nirgendwo, auch nicht in einer Hörerzeitung oder so, sein Bild erschien. Er wollte immer, dass die Leute sich nur eine Vorstellung von ihm aufgrund seiner Stimme machten.
Das ist ja im Hörfunk auch ohne weiteres möglich. Meistens stimmt es dann gar nicht überein, so wie du das auch schon sagtest. Gut, gehen wir mal ein Haus weiter, einen Sessel weiter. Mir gegenüber sitzt Herbert Schalewald. Herbert, du bist und warst, glaube ich, immer freischaffender Journalist?
Nee, leider nicht. Oder besser gesagt, Gott sei Dank nicht. Ich war zu DDR-Zeiten auch immer fest angestellt, hatte als Kind schon immer den Drang gehabt, irgendwie zum Rundfunk zu gehen, weil ich das fürchterlich interessant fand, das Medium, weil man durch Töne, Musik, mit Sprache, mit verschiedenen Sachen wunderbar jonglieren und interessante Dinge gestalten kann. Und ich habe aber sozusagen Journalismus von der Pike auf gelernt, habe von der schwarzen Kunst, das wird hier keinem was sagen. Es geht also um den ehemaligen Buchdruck, als damals noch mit Blei sozusagen gearbeitet wurde, in der Zeitung angefangen, bei einer Betriebszeitung über eine Tageszeitung und einer Fachzeitschrift, bin ich dann endlich 1985 auch beim Rundfunk gelandet, bei meiner großen Liebe eigentlich, die ich hatte in den Medien. Ja, und da war ich dann, ich war ja schon seit 1972 Verkehrsjournalist, also speziell in dieser Branche tätig. Und da bin ich dann bei Radio DDR, bei den Ratgebern gelandet, auch als Verkehrsjournalist, und konnte mich dann da wirklich austoben. Und ich muss sagen, also die Zeit beim Rundfunk war eigentlich die schönste Zeit meiner ganzen journalistischen Laufbahn.
Mhm. Gehen wir noch einen Sessel weiter. Ich sehe Peter Reichelt vor mir. Peter sitzt wie fast immer am Mischpult und regelt unsere Aufnahme hier, ist aber auch Teil unseres Kreises und unserer Sendung hier. Peter, du bist in deiner Rundfunkzeit, warst du Techniker.
Immer hinterm Mikro.
Ich gehe immer hinterm Mikro, so wie ich ja fast auch. Und ich kenne dich als Ansprechpartner, wenn man draußen mit dem Übertragungswagen unterwegs war und man hat das Funkhaus in Berlin angerufen, in einer Leberstraße, den Schaltraum haben wollte, dann meldete sich Peter Reichel.
Also ich bin seit eh und je ja mit der Technik verbunden. Und als die Frage stand, welche Ausbildung, welchen Beruf werde ich mal erlernen, wollte ich eigentlich Radio, Rundfunk, Fernsehmechaniker werden. Da gab es aber keine Stelle und es bot sich an, mein Bruder war bereits im Funkhaus in der Leperstraße tätig in der RBI-Redaktion, Radio Berlin International, Redaktion Swahili. Sagt jetzt vielleicht nicht gleich jeden etwas. Aber wir hatten ja in einer Leperstraße weit gesendet bis Afrika und da gab es auch eine Redaktion Swahili. Und der hatte mich ins Funkhaus geschleift, sagt, guck dir das doch mal an. Und da habe ich das erste Mal einen Regler geschoben, war ich noch gar nicht ausgebildet und gleich bis Anschlag und alle sagten, huh, nicht so viel Pegel, oh naja. Das war mein Einstieg in den Rundfunk eigentlich. Die Rundfunkzeit, wie sie mir entgegenkam, werde ich nie bereuen. Es war eine wunderschöne Zeit.
Ja, so, danke Peter. Nun lasst mich also der Vierte im Bunde sein. Mein Name ist Jürgen Rothe und ich war eigentlich von zu Hause aus schon immer auf das Radio fixiert. Wir waren eine Radiofamilie, wenn ich das so sagen darf. Wir waren abends um den Rundfunkempfänger versammelt, ein uraltes Gerät, ein sogenannter Altströmer, ich glaube aus Kriegstagen war der noch. Und Altströmer hieß er, der konnte Gleich- und Wechselstrom alles verarbeiten. Hauptsache, er hatte irgendwie eine Steckdose und da saßen wir dann und haben Radio gehört. Und so war es für mich eigentlich klar, wenn später mal die Zeit dran kommt, dass ich einen Beruf ergreifen muss, dann oder einen Beruf ergreifen darf, dann müsste das was sein mit Technik, mit Musik, am besten im Radio selber. Und so kam es dann letztendlich auch dazu, dass ich mich dann aufraffte, als es soweit war, und besuchte das Funkhaus, wusste gar nicht genau, wo das ist, und lief die ewig lange Rummelsburger Landstraße da entlang, kam dann schließlich auch zum Funkhaus. Und dort am Empfang war ein älterer Herr, der sagte, na mein Junge, was willst du denn? Und ich sagte, na ich will hier zum Rundfunk. Ja, was heißt, was willst du hier zum Rundfunk? Was willst du denn machen? Ja, war ja ziemlich kleinlaut. Und dann sagte er dann, du musst ja wissen, was du hier willst. Ja, wusste ich nicht, wusste jedenfalls nicht genau. Dann griff er zum Hörer, zum Telefonhörer und rief eine Nummer an, die war besetzt. Dann rief er eine zweite Nummer an und dort bekam er Anschluss. Dort war am Telefon eine gewisse Rosa und das war die Kaderchefin für die Studiotechnik. Das heißt, wenn er jetzt gleich beim ersten Mal den Kontakt gehabt hätte mit einer völlig anderen Abteilung, dann wäre das wahrscheinlich auch total anders gelaufen. Also ich bin dann hoch zu Rosa und die sagte dann zu mir, ach, junger Mann, kennen Sie denn eigentlich das Ohmsche Gesetz? Ja, Ohmsches Gesetz kannte ich natürlich, war ja ein guter Physik. Schüler gewesen, sagte ihr das auch auf und dann meinte sie, na dann komm mal nächste Woche, da laufen die Eignungsprüfung an oder die Aufnahmeprüfung und da kannst du dann gleich mal mitmachen. Das habe ich dann auch getan, habe das auch bestanden und so nahm eigentlich mein Weg im Rundfunk seinen Anfang. Astrid, wie bist du eigentlich zum Hörfunk oder zum Rundfunk gekommen? War das von Anfang an bei dir so eine Art Wunsch, dass du gedacht hast, also Radio ist das, ansonsten kommt für mich gar nichts in Frage?
Das wäre ein bisschen übertrieben zu sagen, aber Radio, so wie ähnlich wie bei dir war in unserer Familie, das klar, Medium Nummer 1, Medium Nummer 2, Fernsehen gab es noch nicht, gab es bei mir erst sehr viel später. Mein Vater hat mich zum Beispiel immer geweckt morgens mit dem EFN. Wem das noch was sagt, das war der amerikanische Soldatensender. Und da gab es damals schon Rock'n'Roll und Elvis Presley und Paul Anka und sowas alles. Deswegen war ich da bestens auf dem Stand der Dinge. Dann war klar, am Sonntag wurde Friedrich Luft gehört, obwohl wir ja gar nicht im Westen ins Theater, ins Kino gehen konnten. Aber wir waren, wie gesagt, immer auf dem besten Stand. Also Radio war wichtig, aber für mich als Beruf habe ich damals überhaupt noch nicht dran gedacht. Ich fand Radio einfach großartig. Ich habe erst Buchhändlerin gelernt nach dem Abitur und dann wollte ich Theaterwissenschaft studieren. Das war aber ganz schwer. Da gab es immer nur für 6 Leute im Jahr irgendwie eine Aufnahmeprüfung und sowas alles.
Entschuldige, war das in Berlin, dein Buchhändler?
Ja, das war in der Berlin. Ich habe in Berlin gelernt, in der Karl-Marx-Buchhandlung. Es war die größte Buchhandlung in Berlin. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ich musste als Abiturientin auch nur 1,5 Jahre lernen und man wollte mich danach gleich nach Leipzig schicken, damit ich vielleicht selber eine Buchhandlung übernehmen konnte. Das wollte ich aber nicht, weil ich wusste, ewig werde ich nicht im Buchhandel bleiben, obwohl mir Spaß gemacht hat. Du hast wenig verdient und dann war es in der DDR auch so. Die tollen, sehr, sehr tollen Bücher waren schnell vergriffen, meinetwegen Kafka. Die Ausgabe von Kafka hatten wir nur eine kleine Replik dazu. Die größte Buchhandlung Berlins, 10 Bücher, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Gut, also es war klar, irgendwas anderes. Und Radio, da habe ich irgendwann mal dran gedacht und denke, Mensch, du könntest mal sehen, ob die vielleicht im Hörspiel was brauchen, so ein Hilfsschames erstmal, der da was lernen kann. Da habe ich mich beim Radio gemeldet, haben die mich dahin gebeten. Ich wusste nicht, wozu. Und dann kam ich dahin und da saßen massenweise junger Menschen rum, die wollten alle zum Radio. Und dann kriegte ich solche Aufnahmeblätter, da musste ich ganz viel über aktuelle Politik beantworten, da musste ich einen Beitrag schreiben über den 1. Mai. Ich meine, was hat das jetzt mit dem Hörspiel zu tun? Und dann kam ich rein in so eine große Aufnahmeprüfung und dann fragten sie mich nach allerhand Fragen. Na ja, Fräulein Rieger damals noch, und warum möchten Sie denn nun Journalistin werden? Und da krisch ich auf, um es mal so zu sagen, nee, auf keinen Fall. Also Journalistin wollte ich nicht werden. Ich sage mal heute dazu, das war mir auch politisch damals überhaupt nicht en vogue. Ich habe immer nur Westradio gehört. Ich kannte überhaupt gar keinen Ostsender, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und dann ging damals eine Chefin von ganz oben, Christa Weiß hieß, die weiß ich noch, mit mir den langen Gang entlang, legte mir so ihre Hand über die Schulter und sagt, denk doch noch mal darüber nach, vielleicht wäre das was für dich und so. Und damals war es noch anders, man fing mit einem Volontariat an. Da sagte ich, na, ich muss mal mit meiner Mutter drüber reden. Und meine Mutter hat dann gesagt, na, du hast ja einen ordentlichen Beruf, versuch das doch einfach mal. Die war immer für alles offen. Und dann bin ich dahin gegangen zum Volontariat. Und es hieß damals noch, du kannst vielleicht auch Germanistik oder sowas studieren, war aber überhaupt nicht die Sache. Du musstest dann Journalismus studieren in Leipzig. Habe ich dann auch gemacht, muss ich gestehen. Und habe dann ein Jahr Volontariat nur gemacht, weil ich schon einen Beruf hatte, konnte ich das früher machen. Und bin dann nach Leipzig gegangen zum Studium.
Das nannte sich dann direkt
Journalistikstudium.
Journalistik. Ja. Das war in dem großen Hochhaus in Leipzig?
Nee, damals noch nicht, das gab es noch nicht. Das war in so einer kleinen Villa. Wir waren ja nur ungefähr für ein ganzes Studienjahr 52 Menschen. Das war ja auch wenig. Also welche für die schreibende Zunft, dann fürs Fernsehen. Also im Journalismus für den Hörfunk habe ich vielleicht 4, 5 Sachen mal gemacht. Mal einen Kommentar, mal einen Bericht oder so. Muss man sich mal vorstellen, in 4 Jahren, ja.
Also das war auch gar nicht speziell für den Hörfunk, sondern
doch, hieß, allgemein. Doch, hieß ja. Speziell, aber es wurde nicht speziell gemacht.
Ach so.
Ja, und dann hatte ich nur riesengroßes Glück. Ich hatte Praktikum gemacht in der Kulturredaktion beim Berliner Rundfunk. Mein späterer und damaliger Chef, Josef Hermann Sauter von der Kultur, war einfach großartig. Der hat gesagt, kommen Sie zu mir. Aber damals war es so, wenn man das Studium abgeschlossen hatte, war klar, man ging erstmal in die Politik. Da ich aber schon ein Kind hatte, im zweiten Studienjahr mein Kind geboren wurde, habe ich gesagt, nee, ich muss mich erstmal um mein Kind kümmern. Die haben den Braten natürlich gerochen. Ich mache jetzt kein Radio, leg doch das einfach mal still, meine Aufnahme im Radio. Haben die aber nicht gemacht und haben gesagt, nee, kümmere dich erstmal um dein Kind, aber dann kommst du wieder. Und ich habe mich so stur gestellt, dass ich dann zu Josef Hermann Sauter in die Kulturredaktion im Berliner Rundfunk kam. Und das war mein ganz, ganz großes Glück, muss ich sagen.
Das war deine Passion sozusagen.
Ja, das war meine,
da warst du an der richtigen Stelle.
Da war ich an der richtigen Stelle und um es mal vielleicht noch kurz anzuhängen, war es war eben diese Stelle für die bildende Kunst gerade frei. Also wäre für Kino frei gewesen, hätte ich Kino gemacht oder so, aber für bildende Kunst. Und dann durfte ich sogar noch mit der Unterstützung von Josef Hermann Sauter später an der Humboldt-Universität Kunstwissenschaft studieren als Externe. Das war natürlich großartig, also das war mein großes Glück. Und deswegen bin ich auch beim Radio geblieben und habe kein Hörspiel gemacht, sondern eben tägliche Kultursendungen gemacht, später auch noch moderiert und so.
Herbert, bist du eigentlich Berliner?
Hört man das nicht?
Wenn man sich Mühe gibt.
Wenn man sich Mühe gibt, hört man es?
Dann hört man es ein bisschen durch, ja. Zumindest.
Ja. Ich bin Ur-Berliner, bin in Pankow geboren und dann im Norden aufgewachsen, sagen wir es mal so. Ja.
Wie im Norden? Von Berlin?
Ja. So. In Berlin, im nördlichen Berlin. Hab dort meine Kindheit und Jugend verbracht. Und bin dann in der späteren Jugend dann mehr in den Berliner Osten gezogen. Ja.
Was war für dich der Berliner Osten?
Lichtenberg.
Ach so, okay.
Und Marzahn, ja.
Ach so, ich dachte, mein Prenzlauer Berg war der typische Osten.
Nee. Okay. Nee, da hat es mich nie hingezogen, ja.
Und hast du als schon in jungen Jahren so ein bisschen das Gefühl gehabt, Journalismus, das wäre so irgendwie mein Ding?
Naja, ich hatte ja von Anfang an sozusagen den Trieb gehabt und den Drang, journalistisch zu arbeiten. Wie gesagt, ursprünglich immer meine große Leidenschaft Rundfunk gewesen. Das hat dann nicht geklappt zu Anfang. Da habe ich dann erstmal bei der Zeitung angefangen und das war auch nicht verkehrt.
Welche Zeitung war das?
Naja, das war eine Betriebszeitung vom Funkwerk Köpenick, Friedenssender hieß die damals. Und da habe ich dann gut anderthalb Jahre gearbeitet, um das mal abzurunden. Das war dann für mich, wiederholten sich die Themen immer. Es ging ja nur um Produktionserfüllung, um Dinge, die nur in diesem Betrieb sich abspielten. Das war immer wieder das Gleiche irgendwo. Und da habe ich gesagt, nee, also hier musst du irgendwie was Besseres, was anderes finden. So, und da habe ich mich dann bei allen möglichen Berliner Redaktionen beworben. Und die junge Welt war dann gnädig und hat gesagt, kannst erst mal kommen, aber erst mal in der Bildredaktion. Also als richtig, im schreibenden Bereich war nichts möglich. Das war, wie gesagt, eine sehr gute Sache. Da habe ich dann meine, Grundausbildung in der schwarzen Kunst gehabt. Also alles, was mit grafischer Gestaltung und Bildbearbeitung und Texten und so weiter zu tun hatte. Also das war hervorragende Schule, die mir eigentlich bis heute nützlich ist, weil ich auch noch für Zeitschriften arbeite und dadurch auch die Möglichkeit habe, besser zu verstehen, wie manche Sachen sich aufbauen, weil selbst wenn es heute alles digital ist, die Strukturen die gleichen sind, in gewisser Weise. Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich lange Zeit Junge Welt gemacht und hatte 1972 dann die Aufgabe übertragen bekommen, die wöchentliche Motorseite zu machen, die Junge Welt machte damals. Und das war eigentlich genau das, was ich so wollte. Das lag mir auch. Und dann habe ich diese Sache gemacht. Und da hatte ich dann die ersten Kontakte gehabt zum Straßenverkehr, zum deutschen Straßenverkehr. Das war die Fachzeitschrift in der DDR, die immer unterm Tisch verkauft wurde und die also sehr beliebt war. Und über die Kollegen hatte ich dann über Jahre dadurch kennengelernt, weil ich mit denen zusammengearbeitet habe und die teilweise auch für uns geschrieben haben. Und ich war ja dann dadurch auch in der Sektion Verkehrsjournalismus, die in dem Verband der Journalisten der DDR, da gab es ja für jede Gruppe so eine Organisation, so eine Struktur. Und über diesen Weg habe ich ja alle Leute, die mit Verkehr in Berlin zu tun hatten, in den Medien kennengelernt. Wir waren also eine eingeschworene Gemeinschaft, wir kannten uns alle. Und dann war die Zeit gekommen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mal was anderes machen. Nach 6, 7 Jahren Junge Welt habe ich dann beim deutschen Straßenverkehr anfangen können, weil da ein Kollege weggegangen ist und die gesagt haben, ja, mach mal. Mit dir, dich kennen wir, da wissen wir, was kommt, so, mach mal. Naja, dann habe ich beim Straßenverkehr als Redakteur gearbeitet und habe in der Zeit mein Fernstudium an der Karl-Marx-Universität in Leipzig, Sektion Journalismus, gemacht, mein Diplom gemacht. Und als ich damit fertig war, hatte ich aber auch gleichzeitig so ein bisschen Trouble dort mit der Redaktion bekommen. Und da war dann die Chance. Und da ich schon damals, als ich beim Straßenverkehr war, fürs Fernsehen, fürs Verkehrsmagazin geschrieben habe, Filme geschrieben habe und auch mit dem Rundfunk teilweise was zusammen gemacht hatte, für die Sendung Gute Fahrt und für die Nachtausgaben dort, hatte ich mit den Kollegen gesprochen, wo da habt ihr da, könnt ihr, ja, mach mal, bewirb dich mal. Naja, dann hatte ich mich bei Bayern beworben, beim Fernsehen und beim Rundfunk. Und die Kollegen vom Fernsehen wollten immer, dass ich da hinkomme. Dann habe ich gesagt, nee, also ich war bei mehreren meiner Sachen, die ich geschrieben hatte, habe mir das angeguckt, wie das gedreht wird und gemacht wird. Es war mir einfach zu chaotisch. So, und beim Rundfunk weiß ich, wie das abläuft. Das war alles sehr, ja, locker, flockig, ohne größere Probleme. Ja, da habe ich gesagt, nee, also wenn der Rundfunk mich nimmt, dann gehe ich nicht zum Fernsehen. Und Gott sei Dank haben die zugeschlagen, die Kollegen. Und so bin ich dann zu der Ratgebersendung bei Radio DDR, zu der Redaktion Ratgeber bei Radio DDR gekommen und konnte da Verkehrsjournalismus weitermachen. Und das war genau die Zeit, als bei Radio DDR der Verkehrsservice aufgebaut wurde. Das war ja praktisch diese Informationsquellen, die die Autofahrer brauchten. In der Bundesrepublik war das ja seit den Anfang der 70er Jahre schon peu à peu aufgebaut worden. Und bei uns war das dann erst Mitte der 80er Jahre entstanden. Ja, und ich gehörte dann zu der Truppe, die das mit aufgebaut hat. Aber nebenbei eben haben wir jeden Freitag 2 Stunden Gute Fahrt gemacht, diese Verkehrssendung, und einmal im Monat eine Nachtsendung, die meistens aus den einzelnen Funkhäusern in den Bezirken gesendet wurden. Da sind wir rausgefahren, beispielsweise am Montag früh dahin gefahren in die Region, haben da Recherchen gemacht und haben dann am Freitag oder auch zu, weiß ich nicht, also zum Wochenende hin, dann aus diesen Studios dort gesendet. Und das war also eine spannende Zeit und sehr interessant, ja.
Peter, dein Lieblingsfach in der Schule, lass mich raten, war sicher Physik. Stimmt das?
Naja, Physik auch. Wir hatten einen tollen Lehrer, der uns aber auch über die Jagd berichtete und alle möglichen Sachen. Er war eigentlich auch Musiker, aber Mathematik würde ich auch sagen. Ja. Und Musik.
Naja, es würde ja passen.
Ja.
Dann bist du ja auch an die richtige Stelle gekommen. Hast du in deiner Jugend irgendwie schon eine Beziehung gehabt zum Radio?
Ja, nicht direkt. Ja, meine Beziehung zum Radio fing eigentlich beim Bau der Mauer 1961 am 13. August an. Da orientierte man sich, weil ich kam gerade mit der Familie aus Duisburg, und dann kam das Interesse über einige Sender wie Rias Berlin, und die Sendung Onkel Tobias vom Rias ist da.
Bist du in Duisburg geboren?
Nein, bin eigentlich Berliner, Lichtenberg.
Also du warst auf Urlaubsreise oder was?
Ja, wir waren bei der Tante, wie das damals so war, in der Familie, ja.
Und dann hat dich der Onkel Tobias zum Rundfunk gelockt. Ist ja ulkig.
Nee, aber du, geht mir ganz genauso. Ja. Ich kann es heute noch singen. Der Onkel Tobias vom Rias ist da. Was wird er uns heute wohl bringen?
Ja,
also stell dir mal vor, nach über 70 Jahren hast du das noch im Kopf.
Na, jedenfalls hat man das immer noch mit so einem uralten Radio, Röhrenradio gehört. Ja. Und ich kann mich sogar noch erinnern, dass ich an so einem kleinen Kristalldetektor Rundfunk empfangen hatte. Da war eigentlich schon das Interesse zur ganzen Technik geboren. Naja, und dann kam die Entwicklung und die Ausbildung, die ich dann in Grünau genossen habe, in der zentralen Ausbildungsstätte, wo alle Tontechniker des Rundfunks, des Hörfunks ausgebildet wurden. Da waren Studios, die für die Ausbildung zuständig waren. Nebenbei war aber auch das Fernsehballett in dem Hause. Heute leider sehr verwaist, dieses Haus. Schade, schade. Wir hatten dort wunderschöne Studios, alles noch mit Röhrentechnik, muss man sagen. Und ich habe ja auch noch gelernt, die Röhre ist im Rundfunkbetrieb unverzichtbar. Der Transistor, der kam dann später und hat viel zu sehr gerauscht.
Auch wenn du heute ein Röhrenradio hörst, ich war mal in solchem Laden in der Zossener Straße und da war gerade Musik drin und da macht er es auf. Du, das ist eine ganz, also selbst für mich Laien, eine ganz andere Kraft, die dahinter steckt und eine tolle Resonanz und sowas alles. Ich war ganz begeistert. Danach willst du solche kleinen Radios, die wir heute haben, teilweise gar nicht mehr hören.
Da hast du eigentlich die lineare Kennlinie der Röhre genossen.
Aha, so war das also.
Ich denke, dass da auch die Hülle eine Rolle spielt, weil die Röhrenradios waren ja meistens Holzgehäuse. Mhm. So, und dieses Holz klingt natürlich anders als dieses Plastik, was wir da heute meistens drumherum haben.
Und dann bist du dann von deiner Ausbildung direkt ins Funkhaus gewandert.
Ja, naja, dann wollte man natürlich gerne studieren. Da kam die Armee dazwischen, dann musste ich 1,5 Jahre zum Grundwehrdienst, hieß das. Und danach hatte ich dann sofort angefangen ein Ingenieurstudium. Im Fernstudium, das hatte man mit einer Delegierung bekommen, war sehr schön. Nebenbei habe ich gearbeitet und alles, was ich im Studium gelernt habe, konnte ich sofort umsetzen. Das ist mir sehr gut bekommen dabei und ich hatte auch immer den Bezug zur Arbeit.
Irgendwann bist du dann in dem Schaltraum gelandet und ich war ja immer, wenn ich das mal dienstlich, sag ich mal, einen Besuch gemacht habe, unheimlich beeindruckt, wenn ich diese langen Reihen von Klinken sah, wo man dann mit, damals war das ja noch so, dass man mit Klinkenschnüren irgendeine bestimmte Verbindung, Achtung, jetzt kommt jetzt Überspiel aus Neu-Delhi oder so.
Ja, ja, da dann hat man, glaube ich, 1 Meter zurückgelegt. Das waren riesengroße Schaltfelder, wo also in einer sogenannten L-Schaltung, wo die Quelle von einer Seite kam und die Senke dann weitergeschaltet wurde in Räume bzw. dann auf die Sendeleitung verteilt wurde. Aber das kam ja später erst. Man musste ja eine Ausbildung durchlaufen. Also erst hat man ja eigentlich angefangen mit den Köttern. Das haben sogar Redakteure gemusst,
ja,
glaube ich.
Ja.
Kannst du vielleicht auch bestimmt erinnern?
Ja, sehr unterschiedliche Dinge, ja, mit Klebeband, auch mit der Flüssigkeit und weißer Kuckuck was. Genau. Ja,
also das Flüssig- war in Grünau damals draußen, da hatten wir ja so eine Schulung gehabt. Ja.
Also Flüssigkleber hatte ich, glaube ich, nicht mehr. Doch, die sind auch noch sehr schön aufgegangen, die Klebestellen, und dann war erstmal eine kleine Pause. Herrlich, ja. In der Ausbildung ging es dann weiter. Du hattest im Funkhaus dann die praktische Ausbildung. Wie gesagt, vom Köttern, es war nur ganz kurze Zeit, aber dann ging es in den Aufnahmeraum. Dann durfte man schon mal Bänder kopieren, die ja im Musikarchiv dann landeten. Dann kam der Produktionsraum, da durfte ich schon eine kleine Produktion, Wortaufnahmen, Musikaufzeichnungen, alles mit Band, der sogenannte Schnürsenkel damals. Und der höchste Schritt war dann in den Schaltraum. Schaltraum war natürlich die Zentrale im Funkhaus, wo alle Leitungen zusammenkamen, wo die Reporter aufliefen und die Sendeleitungen, die dann weitergeschaltet wurden zu den einzelnen Sendern.
Jürgen, ganz kurz. Du hast uns gefragt, was wir so gemacht haben. Was war denn bei dir so der Fakt? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, also wie gesagt, ich habe in der Schule das Glück gehabt, einen Freund zu finden, der genauso von der Rundfunkwut angesteckt war wie ich selber. Und als wir so die ersten Schaltpläne lesen konnten und uns das berühmte Radiobastelbuch von Schubert besorgt hatten, fingen wir an, um zu experimentieren mit Bauelementen. Das war damals gar nicht so einfach, weil man hat ja eigentlich gar nicht so eine große Auswahl gehabt. Man konnte nicht einfach in den Laden gehen. Es gab in der Warschauer Straße einen Bauelementenladen. Da standen die Leute aber bis auf die Straße hinaus. Und da musste man also schon Glück haben, dass man da was Vernünftiges bekommen hat. Und da kamen wir auf die Gedanken. Wir saßen eines Abends beim Schachspiel. Ich werde es nicht vergessen. Am Radio gehört. Er hatte so ein kleines Plastikradio. Und da sagte er dann, Radio hören ist ja ganz gut, aber Radio machen macht natürlich viel mehr Pep. Damals war der Ausdruck, das fetzt. Viel mehr, wir haben ja nicht gesagt, das ist toll oder geil oder sonst was. Das fetzt. Und da haben wir tatsächlich angefangen und haben Stück für Stück mit Hilfe unseres Physiklehrers, muss ich dazu sagen, einen kleinen Sender zusammengebaut und haben bis auf die Antenne fast alles zusammen gehabt. Da mussten wir zum Opa von meinem Freund Ralf, der war ein großer Skatspieler. Und wir mussten mit ihm 3 Runden Skat spielen, haben ihn auch gewinnen lassen. Und dann hat er uns aus seinem Schuppen eine lange Metallstange gegeben, die er eigentlich benutzen wollte, um eine Vogelscheuche zu bauen. Und die haben wir dann als Antenne benutzt. Er hat in so einer kleinen Laube gewohnt, in einer Laubenkolonie, Schrebergarten, und haben die dann am Schornstein festgebunden. Und dann haben wir angefangen, und ich bin mit so einem kleinen Kofferradio durch die Kleingartenanlage gelaufen. Puck hieß das, das werde ich nie vergessen. Und tatsächlich, plötzlich hörte ich in der Mittelwelle irgendwie die Stimme meines Freundes Ralf, der irgendwelchen Quatsch erzählte. Und wir stellten fest, dass wir zufällig genau auf der Frequenz von der Berliner Welle gelandet waren. Mhm. Berliner Welle war das zeitweilig das zweite Programm vom Berliner Rundfunk und sendete erst ab 14 Uhr. Und wenn wir das geschafft haben von der Schule aus, dann haben von 13 bis 14 Uhr haben wir dann unseren Sender betrieben. Also es war der erste Piratensender wahrscheinlich in der DDR. Und wir haben uns damals überhaupt keinen Kopf darüber gemacht, dass es vielleicht Leute gibt, die sich vielleicht dadurch gestört fühlen. Also es gab ja die Funküberwachung und so. Aber das ging alles gut. Und wir haben dann für eine Stunde Schellackplatten gesendet und haben unser Kohlemikrofon, was wir hatten, an die Abtastmembrane gebunden mit Isolierband und haben dann Comedian-Harmonist und sowas alles gesendet. Bis zu dem Augenblick, als der Onkel von meinem Freund, der in West-Berlin lebte, Taxifahrer war und hatte einen Fahrgast, der bei EFN Berlin beschäftigt war. Und dem erzählte er, dass wir so eine Radioenthusiasten sind, aber wir wussten nicht so richtig, was wir senden sollten. Und da hat er vom EFN ein Packen Schallplatten in ein Paket gepackt und hat das an Ralf geschickt. Und es kam auch an. Und das waren EFN-Platten, da waren noch mit Farbe so raufgepinselt, wo die Einleitung war und sowas alles. Und das waren alles Big Band-Titel. Und da haben wir dann, unser Repertoire hat sich verändert, wir haben Big Band-Titel gesendet. Ja. Und dann, wie gesagt, kam es ja dazu, man musste sich ja ernsthaft bemühen, einen Beruf zu finden. Und dann kam dieses berühmte, was ich ja schon ausgeführt habe, das Gespräch im Funkhaus in Berlin. Und dann bin ich auch nach diesen 3 Jahren, so wie du, in diese Ausbildungsstätte nach Grünau gekommen. War ja dann vor dir. Ja, und dann reihte sich eins ans andere. Dann kam das Studium. Das konnte man damals als Fernstudium machen. Das nannte sich, also Toningenieur konnte man nicht studieren. Das Fach gab es nicht, aber das hieß dann hochtrabend Anlagen und Geräte der Nachrichtentechnik.
Geräte und Anlagen der Nachrichtentechnik, das habe ich auch studiert in Lichtenberg.
Ich wollte immer so ein bisschen auch die Welt und kennenlernen. Das war ja zu DDR-Zeiten nicht ganz so einfach. Aber immerhin habe ich es geschafft, dass ich in die Außenübertragung dann übernommen wurde vom Funkhaus und bin dann viele, viele Jahre mit dem Übertragungswagen unterwegs gewesen, was mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, weil man immer wieder andere Leute kennengelernt hat, weil man das Land kennengelernt hat, auch weil man natürlich durch die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit der Sendung bemerkt hat, welche eigentlichen Problematiken liegen denn in den einzelnen Regionen. Die sind ja auch sehr unterschiedlich gewesen, die Menschen waren sehr unterschiedlich. Da habe ich weiter mit der Musik beschäftigt und habe an der Hans-Eisler-Schule dann noch ein Tonmeisterstudium gemacht. Und da bin ich dann gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, zum Berliner Rundfunk zu wechseln als Musikredakteur. Damals nannte sich das erstmal Programmgestalter. Musikredakteur war man nicht gleich. Das musste man sich erst verdienen und war dann beim Berliner Rundfunk als Musikredakteur tätig. Astrid, nochmal die Frage, wie bist du zu Radio Ginzing gekommen?
Ach, das ist ganz einfach. Ein Freund von uns aus dem Hinterhaus, der wusste, dass ich mal beim Radio war und der hatte bei Arte was gesehen über Radio Ginseng. Sagt, Frau Kuhlmann, müssen Sie sich mal angucken. Habe ich mir dann angeguckt in der Mediathek und dachte, ach, das hört sich ja nett an und kannst ja da mal anrufen und sagen, vielleicht bist eine alte Rundfunkfrau, wenn er mal einen Tipp braucht oder so. Naja, und unser Chef Uli Buro ist ja so ein richtiger Menschenfänger. Ja, dann kommen Sie doch mal raus und so und so und so. Dann bin ich rausgekommen. Nach 5 Minuten waren wir beim Du. Und nach einer Viertelstunde war es klar, er hatte mich gefangen. Ich komme hier raus und mache mal ein bisschen was mit. Und das, ich kürze das wirklich jetzt alles ab, hat sich dann so entwickelt, dass ich einmal im Monat eine Filmsendung von 1/2 Stunde mache. Keine Filmkritik, sondern eine Filmempfehlung, das ist was anderes. Also ich empfehle wirklich nur Sachen, wo ich sage, da stehe ich dahinter und die finde ich auch für unseren Sender ganz angenehm. Wer es hört, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen Tipp und das macht mir wirklich Riesenspaß, muss ich sagen.
Aber du bist schon lange ein Ginsengmann, sag ich mal.
Das täuscht mächtig. Initiator Uli Buro rief mich Anfang 2020, also 2020 an, und fragte mich, ob ich irgendwie helfen kann, Leute auszubilden. Er hat das Projekt hier, so ein Radio aufzubauen, Leute auszubilden, die journalistisch dann im Rundfunk arbeiten können. Und ich selber bin überhaupt nicht dazu geeignet. Ich kann nichts erklären. Ich weiß zwar, was zu machen ist und was gemacht wird, aber ich kann keinem was erklären. Ich bin nicht der Macher so für diese Ausbildung. Und dann hatten wir ein paar Mal noch ein Gespräch gehabt mit Uli und der sagte, na Mensch, mach doch eine Verkehrssendung, du bist doch aus dem Fach und so. Und dann bin ich auf die Idee gekommen mit diesem Verkehrsmagazin, was seit Juli 2022 jetzt monatlich in der ersten Woche läuft, 1/2 Stunde, wo ich dann das Konzept dafür hatte und sage, ja, das machst du, aber nicht mehr als 1/2 Stunde. Und das reicht und da machst du dann sozusagen so eine locker flockige Verkehrssendung.
Peter, du bist wahrscheinlich von deiner Techniktätigkeit im Funkhaus direkt hier rüber gewechselt, oder?
Nein, nicht direkt. Wir Rundfunkkollegen halten ja alle noch sehr viel zusammen. Wir haben noch einige Treffen, wo man sich wieder trifft und die Erfahrungen austauscht. Und dabei war ein Kollege, Peter Kainz, auch aus meinem Lehrjahr, der sagte zu mir, die brauchen da irgendwie einen Techniker in Grünheide, guck dir das doch einfach mal an. Und dann bin ich nach Grünheide rausgefahren und der Uli Buhr hat mich eingekauft.
Eingekauft. Wie viel Bestechungsgeld hast du denn nicht gekriegt?
Nein, wir machen ja alles ehrenamtlich hier und das soll Spaß machen und dabei bleibt so.
Bei mir war es so, ich kannte natürlich Radio Ginseng gar nicht und eines Tages, da rief mich meine Schwiegermutter, muss ich sagen, an, die war mal beim DDR-Fernsehen und hatte so etliche Bekannte, unter anderem auch einen, und der brachte eines Tages einen Stick mit und sagte, hör dir doch das mal an, ich bin jetzt hier bei Radio Ginseng und das sind hier 2 Sendungen, die ich gemacht habe, kannst ja mal gucken, was du dazu sagst. Bin dann ins Internet gegangen und habe dann mich da ein bisschen informiert und da habe ich dann per Mail einfach mal angeschrieben an die Redaktion. Und dann bekam ich einen Anruf von Herrn Reichelt, Peter Reichelt, und der hat mich zu einem ersten Gespräch eingeladen. Und das hat mir von der Art und Weise, wie es hier läuft, und auch von der Spannweite und von dem, es ist ja so ein Vollprogramm, das so gefächert ist, also da ist ja für jeden eigentlich irgendwas dabei, das hat mir sehr gefallen, auch der Umgang miteinander. Ja, und da habe ich jetzt eine immer wiederkehrende Sendung, die ich betreue, die nennt sich Eine Melodie geht um die Welt. Da geht es um schöne Melodien, weltbekannte Melodien. Und in der Sendung gehe ich den Ursprüngen dieser Melodien oder dieser Titel auf den Grund. Und wo ist das eigentlich hergekommen? Warum ist das so berühmt geworden? Macht zwar viel Arbeit und die würde ich auch gerne weitermachen.